Guten Morgen, liebe Geschwister. Wolltet ihr heute nicht länger schlafen? War es nicht ein bisschen zu lang gestern Abend? Nein, das haben unsere Kinder auch gesagt. Wieso jetzt schon schlafen? Wo man so viele Geschenke bekommen hat, man will natürlich nicht schlafen. Man will mit Geschenken dann spielen. Und man muss schon überreden, dass wir gehen jetzt schlafen und morgen habt ihr Zeit, mit Geschenken zu spielen. Heute früh waren sie schon wach und man hat schon gesehen, die saßen alle bei ihren Geschenken auspacken, die noch nicht ausgepackt waren. Und es ist tatsächlich so, Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben, das ist die Bibel. Wir können jeden Tag auspacken, auspacken, auspacken und das wird nie zu Ende sein. Ein Geschenk Gottes an uns allen. Man muss es nur entdecken, wie schön und wunderbar es ist. Unsere Bibel, die Gott uns gegeben hat. Ich bin immer noch nicht mit beiden Füßen am Boden von dem, was wir gestern gesehen haben, was die Kinder auch uns vorgetragen haben. Das war wirklich gewaltig. Das war gut. Wir haben ja, das war sehr gut sogar. Das war nicht nur gut. Und wir haben abends, wo wir noch, nachdem wir gegessen haben und dann haben wir noch Geschenke verteilt. Und bevor wir Geschenke verteilt haben, die haben unsere Kinder noch zusammengerufen und einfach Bilder gezeigt anhand das, was wir hier gesehen haben. Und jeder soll halt zu dem Bild mindestens 3 Sätze sagen. Und selbst unser Jan. Ich will auch Maria, Josef, Jesus, hat er mal die Krippe gesehen und hat er auch genannt. Natürlich hat er dann Geschenk bekommen und da wollte er überall jetzt einmal Antworten geben, ob richtig oder falsch, ist egal. Er hat begriffen, okay, nach dem richtigen Antwort bekommt man Geschenke. Es ist Geschenke verteilen und Geschenke bekommen, das hat uns natürlich Gott vorgegeben, indem er uns sich selbst geschenkt hat, als größtes Geschenk aller Zeiten. Wir werden nie begreifen, auch wenn wir alle zusammensetzen, werden wir das beschreiben, was ist das für ein Geschenk. Wir haben ja schon angefangen mit ersten Advent immer wieder zu beschreiben, was für ein Geschenk erwartet uns. Und da reichen uns die Worte nicht. Da reichen auch Generationen nicht, um das alles zu beschreiben, weil jeder entdeckt noch eine Kante, jeder entdeckt noch eine Schönheit, die wir vielleicht nicht so sofort sehen. Und wir waren gestern in Lukas-Evangelium unterwegs und man denkt, Weihnachtsgeschichte und Hirten sind nicht aus der Weihnachtsgeschichte wegzudenken, nicht wahr? Die gehören irgendwie dazu. Hirten, damit man auch versteht, also unsere Kinder verstehen ja Hirten, die haben jetzt unterwegs auch mal gestritten, ja, Hirten, das sind doch was Gutes, die sind ja so fürsorglich. Ja, die waren auch sehr fürsorglich, die waren auch für die Schafen, waren sie auch ganz gut, aber in der Gesellschaft waren sie ganz unten. Da, wo die Hirten waren, hat man früher gesagt, bitte aufpassen, die nehmen alles, was so bloß liegt. Die denken, alles, was sie sehen, gehört ihnen. Also es hat auch mal mit, sehr oft haben sie auch was gestohlen. Und in der Gerichtssaal zum Beispiel, bei der Gericht, dürfen sie keine Aussage geben. Die waren nicht glaubhaft. Also wenn man sagte, frag doch mal Hirten, die haben ja was, die haben doch gesehen, wie es geschah. Kein Richter hat gefragt, weil Hirten waren nicht glaubhaft. Und es ist interessant, ja, wenn man so denkt. Und Gott entscheidet sich, Botschaft, die größte Freude, entscheidet er sich, den Hirten zu geben. Er nennt sich selber dann später also als guter Hirte. Und er setzt dieses Beispiel auch weiter, indem er dann die Hirten in die Gemeinden einsetzt. Aber dann im Prinzip so, wie Jesus das gemeint hat. Wo die Fürsorge, wo die Liebe für die Schafen an erster Stelle steht. Wir bleiben in der Geschichte, das, was wir gestern gehört haben, und wir entfalten ja noch noch Punkte, die man gestern nicht reden konnte, aufgrund von Zeit, und das war ja auch nicht mein Schwerpunkt, gestern darüber zu reden. Es ist Lukas Evangelium 2, 10 bis 20. Lukas Evangelium 2, 10 bis 20. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn sieh, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, im Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Und der Engel sprach zu ihnen, fängt die Geschichte an. Interessanterweise, schaut mal, das ist Anfang eine größere Geschichte, und das spricht, Engel spricht eine Geschichte, also Engel spricht zu ihnen und überbrach die erste frohe Nachricht. Und in Offenbarung, im letzten Buch, steht geschrieben, also Offenbarung 14, Vers 6, steht: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und wir sehen es, sind ja, Gott fängt mit einer Botschaft und Engel bringt diese Botschaft und Gott endet auch mit der Botschaft, und diese Botschaft ist viel, viel breiter. Da wird das nur verkündet, es wird ein Kind geboren, Retter wird geboren. Und wer hat das bekommen? Also in erster Linie, natürlich haben das die Juden verstanden. Oder zumindest die, die es erwartet haben. Es könnte sein. Es könnte sein, das ist doch der Retter, auf den wir gewartet haben. Und ewige Evangelium, was wir da in Offenbarung lesen, das ist ja für alle Nationen. Und was ist das für eine ewige Evangelium? Also wo die Geschichte schon zu Ende gekommen ist, also Geschichte noch nicht ganz zu Ende gekommen ist, weil die Geschichte läuft noch weiter, aber das, was Leben Jesu auf dieser Erde betrifft, was Gott auch vorhat, wird uns schon vorausgesagt. Das lesen wir in Vers 7. Da sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist ja Inhalt von ewiges Evangelium. Natürlich, um den Gott zu fürchten und ihm Ehre zu geben, man muss erst mal verstehen, wer ist Gott für mich? Wer ist eigentlich Gott? Wem soll ich die Ehre geben? Wie soll ich diese Ehre geben? Was meint Gott mit Ehre? Und was meint Gott mit fürchtet Gott? Man muss es auch verstehen. Es ist auch schwierig zu verstehen, wenn man ein Kind sieht, nicht wahr? Ein Kind sieht. Die Botschaft, dass euch ist heute ein Retter geboren. Eine wunderbare Botschaft. Aber das ist ja eine Botschaft, die eigentlich Wurzeln hat. Und zwar, das ist Erfüllung einer Prophetie. Was denkt ihr, wann wurde zum ersten Mal darüber gesagt, dass ein Retter geboren wird? Wisst ihr wahrscheinlich alle, da muss ich ja nicht lange warten. Es ist gleich im ersten Buch Mose. Gleich nach dem Sündenfall, und das ist ja halt, wo, ja, 1. Mose, Genesis, ja. 3,15, wenn Johannes 3,16 sehr bekannt ist, man kann ja gleich merken, 3,15, 1. Buch Mose 3,15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, also Samen von der Frau. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist die erste Einsetzung, wo Gott sagt, es wird ein Retter geboren. Interessanterweise, wir haben ja gestern ein Gedicht gehört, Regina hat mir ein Gedicht vorgelesen, und das war so, hat er mal so ein Kollege von Regina einfach mal gedichtet, und er schreibt ja, als Adam die Frau sah, hatte sie sofort Eva genannt. Nein, er hat sie nicht sofort Eva genannt. Nachdem Gott das gesagt hat, dass sie wird einen Retter zur Welt bringen, dann sagt er, du wirst Eva heißen, leben. Bis dahin war sie halt Männin genannt, die von Mann genommene. Sie hat keinen Namen Eva gehabt. Und das war ja Antwort von Adam, wo Adam hat geglaubt, das was Gott gesagt hat, sie wird einen Retter zur Welt bringen. Also von ihren Samen kommt ein Retter zur Welt. Adam glaubt und sagt, ja, sie soll Eva heißen. Eine wunderbare Botschaft, sie war die Erfüllung der Prophetie, und das lesen wir auch in Jesaja vor 700 Jahren, bevor es geschah, sagte auch, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, Friedenfürst. Zweitens, die Adressaten, die Botschaft, die Botschaft war für euch und für das ganze Volk. Es ist, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn sie, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Interessanterweise, Gott gibt ein Stückchen, wir haben gestern darüber gesprochen, und er erwartet auch, dass man das weiterträgt. Er erwartet genauso, wo ein Herr, den Diener, Talente gibt. Einem gibt er 10, den anderen 5, den anderen nur ein Talent. Und das, was du verstehst, du musst nicht theologisch irgendwo auf so einer Höhe sein, um über Jesus zu reden, über Jesus die Wahrheit weiterzutragen. Das, was du bekommen hast, erwartet Gott, dass du das vermehrst. Dass du das nicht vergräbst irgendwo. Ja, okay, das reicht schon. Wer bin ich schon, um über Jesus zu reden? Ich kann ja die Bibel vielleicht noch nicht so gut, aber das, was du verstehst, mach doch. Sag doch schon weiter. Denn sie, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Wenn du das nicht machst, es ist ja überhaupt kein Problem. Gott wird Herzen finden, die bereit sind, dieses Evangelium weiterzutragen. Gott selbst zeigt uns ein Beispiel. Er trägt dieses Evangelium hinein in unser Leben. Unter dem Volk, und er sagt, wie wir es machen sollen. Er spricht über die Rettung. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Lesen wir in Vers 11. Und die Botschaft, die wir, die Hirten damals bekommen haben, die wir auch bekommen haben, zu unserer Zeit, also irgendwann mal haben wir das zum ersten Mal gehört, die Botschaft ist aktuell. Die Botschaft war aktuell, heute steht es geschrieben. Es steht nicht, es wird irgendwann mal geboren. Und das zeigt, dass die Zeit zur Erfüllung gekommen ist. Das ist nicht mehr, also wir müssen nicht mehr drauf warten, sondern die Zeit ist gekommen. Heute ist es geschehen. Natürlich erwartet man, wenn man so lange wartet, es muss doch irgendwie anders sein. Und man sieht ein Kind in der Krippe liegen. Man muss schon überlegen, will ich mein ganzes Leben dem Kind weihen und sagen, du sollst mich führen, du sollst mir den Weg zeigen, du sollst mein Weg sein. Vielleicht fällt da was in der Bibel. Vielleicht ist es noch zu klein, dieses Buch. Vielleicht müssen mehrere Bücher sein, um mein Leben in Ordnung zu bringen. Und Gott sagt, nein, das reicht. Dieses Kind reicht nicht nur für dich, sondern für euch und für die gesamte Welt ist das ausreichend, dass Gott das in Ordnung bringt, dass Gott rettet. Er ist Retter nicht nur für dein Leben, er ist Retter für die ganze Menschheit zu alle Zeiten der Welt. Aber es reicht nicht, wenn du Jesus siehst und du siehst ihn nur als Retter für alle Menschen. Aber da bist du nicht dabei. Vielleicht denkst du, ach, wer bin ich schon, dass Gott so in mein Leben hineinschaut. Nein, Gott möchte dein Leben wirklich präzise anschauen und dein Leben in Ordnung bringen, dein Leben retten. Er möchte dir seine Hand geben und sagen, halte dich fest, ich hol dich raus. Die Botschaft war aktuell. Die Botschaft ist heute. Und die Botschaft heute ist immer noch aktuell. Noch heute spricht Gott. Und in 1. Korinther sagt der Paulus, Kapitel 6, Vers 2, Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Noch heute rettet Gott genauso wie damals. Noch heute ist die Botschaft genauso klar und deutlich, sogar noch deutlicher. Weil wir sehen ja die Geschichte schon von anderer Seite. Nach mehreren Erfüllungen, wie Jesus groß geworden ist, wie er gelitten hat, wie er begraben wurde, wie er auferstanden, wie er sich dann wieder gezeigt hat und wie er jetzt durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirkt. Wir wissen viel, viel mehr als die Hirten damals. Man kann denken, wenn ich das gesehen hätte, diese Engel, wenn ich das gehört hätte, wie sie gesungen haben, dann hätte ich geglaubt, nein, du weißt viel, viel mehr als die Hirten. Interessanterweise, es wird auch, also dieses Ereignis geschah in der Nähe, in Bethlehem. Da waren Hirten und das ist ja halt in der, Gott zeigt auch da, wenn ich etwas zeige, dann bin ich in der Nähe. Ihr müsst nicht tausende Kilometer laufen, um mich zu finden. Ich bin in der Nähe. Und Lukas in Apostelgeschichte, schreibt auch Apostelgeschichte 17, 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Gott sagt, ich bin in der Nähe und der, der mich sucht, der findet, dass ich gleich da bin. Deswegen diese Geschichte, die ist ja halt in Bethlehem, das ist nicht weit weg von dem Ort, wo die Hirten waren. Wenn du heute noch Gott suchst, denk nicht, dass Gott irgendwo in der Ferne ist. Du musst nirgendwo hin nach Jerusalem fahren. Du musst nicht nach Bethlehem fahren, um Gott zu erfahren. Du musst nicht mal rausgehen. Du kannst Gott suchen und Gott wird sich zeigen. Als ich noch ungläubig war, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, aber ich saß auch so in der Versammlung, in der evangelischen Kirche und ich dachte, ja Gott, wo bist du? Wo finden sie dich? Dann habe ich angefangen, Bilder anzuschauen, dass Gott irgendwelche Zeichen mir gibt. Dann werde ich glauben, dann werde ich immer wieder herkommen. Aber nichts geschah, gar nichts. Und ich dachte, ja, okay, Gott ist irgendwo in der Ferne. Man muss ja wahrscheinlich noch erwachsen werden, vielleicht älter werden, vielleicht noch mehr Angst haben von Tod und dann kommt man zum Gott. Aber nein, Gott hat sich gezeigt, dass ich ganz nah bin. Und du brauchst ja ein Gebet, also zwei, drei Worte, wo du das sagen kannst. Und Gott wird dich hören. Gott wird erhören. Gott wird sich zeigen in deinem Leben. In der Offenbarung lesen wir auch 3,20. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Natürlich wird das an der Gemeinde geschrieben. Natürlich wird das mal auch sehr oft übertragen an Menschen. Interessante Weise ist, dass Gott klopft. Gott lässt es nicht zu, such mich doch. Vielleicht findest du mich. Gott sagt, ich bin so nah, dass du meine Stimme hörst. Ich bin so nah, dass du klopfen hörst. Das Einzige, was dir noch fällt, steh du auf und mach die Tür auf. Steh du auf und geh entgegen. Bleib nicht liegen. Auch wenn du denkst, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Gott ist gekommen, um zu retten. Gott ist gekommen, um dir und mir Kraft zu schenken. Das war ja der erste Punkt, euch ist heute Retter geworden. Und wir kommen jetzt mal zu einem zweiten Punkt, der hohe Rang des Neugeborenen. Man muss es auch verstehen, wer ist geboren. Er ist ein König, ein Gesalbter. Er ist der, von Propheten vorausgesagt wurde. Er ist als König gekommen, auch wenn er als Kind gekommen ist, aber er war König und er bleibt König. Von seiner Göttlichkeit ist kein Prozent weggegangen. Er ist als Gott gekommen und als Gott geblieben. Er ist als König gekommen und als König geblieben. Er bleibt König in Ewigkeit. Als König kam er, um uns zu seinen Bürgern zu machen. Wenn er kommt und sagt, kommt doch zu mir. Kommt doch zu mir, meine Bürger, himmlische Bürger. Wer möchte ja nicht in die Paläste leben? Jeder. Wahrscheinlich, also wir erfahren das nicht so, weil wir leben ja noch ganz gut. Wir haben ja was zum Essen. Ist doch egal, ob wir zu Hause sind oder in Palästen. Aber wenn du den Unterschied siehst zwischen Hunger und dann siehst du die Obrigkeit, dass die was zum Essen haben, dann sehnt man und denkt, oh, wie schön wäre es doch, in Palästen zu leben. Gott lädt dich ein und sagt, komm. Du wirst Bürger, himmlische Bürger sein. Er ist der Retter, der Erlöser. Und Matthäus sagt auch im gleichen ersten Kapitel, das haben wir heute auch mal gelesen, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesu geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Name Jesu bedeutet, Gott rettet. Als Retter kam er, um uns zu retten und uns zu erlösen. Er ist der Herr, als Herr kam er um uns, um unser Herr und Meister zu sein. Und was erwartet ein Meister von uns? Was erwartet ein Herr von uns, wenn er kommt schon als Herr und als Meister? Dass wir ihm dienen. Die beste Ausdruck deiner Liebe, diene doch Gott mit dem, was du kannst, mit dem, was du hast. Diene doch Gott mit deinem ganzen Wesen. Dort, wo du kannst. Such nicht, da werde ich dienen, da werde ich nicht dienen. Diene doch Gott, wenn er dein Herr ist, wenn er dein Retter ist, wenn er dein Herrscher ist, wenn er dein Meister ist. Wenn du immer noch nicht dienst und denkst, ach, das ist nicht für mich, dann überprüfe mal, ob du verstehst, wer Gott ist. Überprüfe mal, ob du verstehst seine Höhe, seine Herrlichkeit. Und er gibt jedem die Möglichkeit zu dienen. Und wir kommen zu dem dritten Punkt, das ist ja die Wirkung der himmlischen Botschaft. Wie hat diese Botschaft gewirkt? Also man hat gesehen, das ist aufrichtiger Glaube. Die Hirten gingen zu Jesus. Also wenn die Botschaft wirkt, die Botschaft macht uns fähig, aufstehen und zu gehen, entgegenzugehen. Und es geschah, als die Engel vom Himmel weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Schaut mal, die reden untereinander und sagen, lass uns doch machen. Man will irgendwie das besprechen, man will es nicht sagen, wisst ihr was, ich gehe. Nein, man sagt, lass uns das machen. Es ist nicht so individuell nur für mich. Man ist selber von der Botschaft überzeugt und man will noch mehr Leute mitnehmen. Lass uns gehen. Lass uns anschauen. Interessanterweise, es ist eine sofortige Gehorsamkeit. Und sie gingen eilend, steht in Vers 16. Und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Es ist nicht so, dass, ach komm, lass uns jetzt mal übernachten, dann vielleicht morgen schauen wir mal, wenn Gott zu dir spricht, warte nicht, geh Gott entgegen. Lauf Gott entgegen, steh auf und geh eilend. Gewissheit, sie fanden das Kind. Also das, worauf sie geglaubt haben, die haben das gehört, okay, Gott kann retten, Gott ist geboren. Wenn du glaubst, dass Gott retten kann, geh doch mal Gott entgegen und du wirst erfahren, er kann wirklich reden, er kann wirklich retten. Gott schenkt dir dann ein Herz, ein freues Herz, die gute Nachricht weitertragen kann. Wenn du bis jetzt noch nicht konntest, Gott kann dir schenken, nachdem du geglaubt hast und entgegenkommst. Gott wird dir ein Herz schenken, volle Freude, und diese Freude wirst du weitertragen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt. Sie wussten ja, wir sind Hirten. Wer wird uns schon glauben? Schaut mal, aber die machen das trotzdem. Die machen das trotzdem, die gehen und erzählen jedem. Weil das kannst du nicht für dich behalten, dass ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Interessanterweise, Gott wirkt an mehreren Herzen gleichzeitig. Maria hat davor von Engel Gabriel hat sie die Botschaft bekommen, und die müsste auch überlegen. Es ist auch nicht so, dass Maria hat damals geglaubt, okay, es geschehe so, wie du willst, Gott. Aber trotzdem, die neuen Ereignisse, was mit Jesus passiert, mit Geburt passiert, die schaut doch auch, wieso macht der Kaiser Augustus, macht jetzt den Befehl, jetzt muss ich nach Bethlehem. Also die sieht diese Ereignisse und das muss sie auch erstmal in Ordnung bringen. Und es steht, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also, und bewegte sich, also die hat immer wieder darüber nachgedacht, was macht Gott noch mit mir? Diese Glaube, was sie damals gehabt hat, das wird immer noch wachsen. Die überprüft alles. Die sitzt jetzt bei dem Kind und denkt, jetzt sind die Hirten gekommen, jetzt sind die Weise gekommen. Jetzt sind auch, schaut mal, wenn die Hirten weiter erzählen, wenn du jetzt diese Botschaft bekommst, schaut mal, da drüben ist das Kind geboren, das ist unser Retter. Natürlich wollen sie dann auch hingehen und schauen, oder? Da waren nicht nur Hirten da, da waren nicht nur die Weisen da, da waren viele Menschen, die das angeschaut haben. Die diese Botschaft gehört haben und die sich vergewissen wollten, ist das tatsächlich, was die Hirten erzählen? Und die haben es gesehen. Er ist tatsächlich geboren. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Irgendwann ist es zu Ende. Man hat angeschaut, und Leben geht weiter. Aber und die Hirten kehrten wieder um, also zurück ins Leben. Aber einzige, was sie mitgenommen haben und das, was sie jetzt mal prägt, und sie priesen und lobten Gott. Sie priesen und lobten Gott. Ist es nicht das, was wir im ewigen Evangelium gelesen haben zum Schluss? Das ist doch unsere Aufgabe, nicht wahr? Priesen und loben Gott nicht so, wie du dir das vorstellst, sondern so, wie Gott es vorschreibt. Da kommt Frieden rein. Es ist der erste, im ersten Jahrhundert hat ein Schriftsteller, Name wurde damals also nicht bekannt, ich habe das zumindest nicht rausgefunden, ich habe es einfach mal so rausgeschrieben. Er schrieb, also der Kaiser macht zwar Frieden von Krieg, zu Lande und zu See geben. Aber er ist nicht in der Lage, Frieden von Leidenschaft, Trauer und Neid zu geben. Er kann nicht den Frieden des Herzens geben, nachdem sich der Mensch mehr sehnt als nach dem äußeren Frieden. Wir haben gestern darüber geredet, dass Augustus hat den größten Frieden gebracht damals. Zu seiner Zeit waren die alle Kriege dann stillgelegt. Und Menschheit hat das auch gespürt, dass es gibt keine Krieg. Aber bald haben sie gemerkt, was ist mit dem Krieg, der da innen geschieht? Was ist mit dem Neid? Was ist mit dem Frust? Was ist mit dem Zorn? Was ist mit die ganzen Kriege, die nie aufhören? Und du denkst, sobald ich da hineinschaue, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du den Frieden bringst. Und noch ein Zitat, was mir so wichtig geworden ist. Gott soll die ganze Herrlichkeit haben. Die ganze Herrlichkeit haben, damit wir den Frieden haben. Gib Gott Herrlichkeit, die er von dir erwartet. Gib Gott alles, was du kannst. Du hast genug Kraft, um Gott zu preisen, zu priesen. Sei doch der kleinste Hirte, dem vielleicht Menschheit nicht glauben wird. Es ist für Gott egal. Mach das, dass du den Frieden bekommst, dass Gott dein Herz rettet, weil er ist gekommen, um uns zu retten. Amen. Wir beten.